Herzlich willkommen zu unserem Podcast Wohltemperiert Digital. Mit diesem Podcast laden wir euch ein, an unserem ungeschnittenen Gedankenaustausch teilzunehmen. Wir, das sind Christoph Haug und Markus Hottenrott, sowie Gäste, die wir immer gern dabei haben. Als Wohltemperiert Digital bezeichnen wir pragmatische Ideen, die sich vordergründig nicht nur auf die Technik beziehen. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wohltemperiert Digital. Heute mit Volkmar Helfrecht, Vorstand der Helfrecht AG. Seit 2014, wenn ich das richtig verstanden habe, Volkmar. Schön, dass du heute dabei bist.
Hallo Christoph, hallo Markus. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich auf die kommende Stunde.
Wir freuen uns auch. Markus, auch nochmal ein Willkommen in deine Richtung. Ich steige direkt mal ein. Den Volkmar habe ich kennengelernt bei den Planungstagen zur Unternehmensführung, die Helfrecht AG jetzt schon seit sehr langer Zeit veranstaltet und sind da sehr positiv zusammengekommen zu dem Thema eben Ziele, Planung, was muss die Unternehmensführung tun. Digitalisierung ist sicherlich auch immer ein Teil, war es auch da für uns als digitales Unternehmen. Volkmar, vielleicht willst du uns noch ein bisschen einen Einblick geben, was die Helfrecht AG so tut.
Gerne. Danke, Christoph. Ja, die Helfrecht AG gibt es seit 45 Jahren jetzt, das Unternehmen, seit 1974. Und zu uns kommen Unternehmerinnen, Unternehmer, Führungskräfte, die sich die Frage stellen, wo stehe ich, wo will ich hin und wie komme ich dahin, wo ich hin will. Und wir vermitteln die Instrumente, die Werkzeuge, sodass man sein eigener Unternehmensberater, sein eigener Coach sein könnte. Das heißt, wir machen kein Coaching und keine Beratung im eigentlichen Sinne, sondern in den 5 Tagen ziehen sich unsere Kunden zurück, hinterfragen einfach die aktuelle Situation des Unternehmens, überprüfen ihre Strategie, ihre Ziele und ihre Organisation, ihre Struktur und überlegen sich, was sind die wichtigsten Veränderungsprojekte und wie kriege ich das umgesetzt. Und dazu geben wir dann die Tools, die Werkzeuge an die Hand, wie man das umsetzen kann in ein in sich abgeschlossenes System, das wir das Helfrecht-System nennen.
Mhm. Tools und Werkzeuge, das klingt ja schon sehr digital. Inwieweit ist das der Fall?
Na, die Ursprünge von Helfrecht sind Papier, sind wirklich Papier pur. Viele kennen uns auch noch von dem Helfrecht-Planer. Das ist so ein, wir sagen immer nicht Kalendarium, weil es mehr ist als ein Kalendarium, aber ein Art Kalendarium, in dem man seine Termine organisiert, seine Ziele organisiert, sein täglicher Begleiter. Darüber sind wir sehr bekannt durch dieses Tool. Jetzt haben wir aber auch digitale Instrumente wie LeadAir, eine eigene webbasierte Software, wo es eben darum geht, im Team gemeinsam Ziele umzusetzen, Ideen zu kreieren und letztendlich auch das Unternehmen zu strukturieren, und haben aber auch schon seit sehr langer Zeit unsere gesamten Vorlagen auch in die Office-Welt gebracht. Also ganz klassisch von Word über Excel bis hin zu klassischen PDFs. Das heißt, wir bieten immer unseren Kunden 3 Möglichkeiten. Entweder die Möglichkeit des Papiers, das durchaus gerade im persönlichen Bereich emotional ist und Sinn machen kann. Dann in den 2. Bereich die Office-Welt, also alle Tools in Word und Excel, weil damit jeder umgehen kann. Und der 3. Bereich LeadAir, eine webbasierte Plattform, die man dann eben nutzen kann zur Unternehmenssteuerung.
Heute ist ja die These, Achtung, Nachfolge, loslassen und zupacken. Ein bisschen loslassen, Papierversion hin zu cloudbasierter Lösung und war ja jetzt schon dabei.
Richtig.
Du bist 2014 ins Unternehmen gekommen. Ja. Seit, was hast du gesagt, 45 Jahren gibt es die Helfrecht?
Ja, genau, seit 1974, also ein paar Jahre schon mehr, genau.
Ja. Das heißt, du hast das Thema Nachfolge hautnah selber erlebt, durchlebt.
Ja. Genau. Also Helfrecht hat eigentlich schon 3 Nachfolgen hinter sich. Die Helfrecht-Methodik stammt von basiert auf der Methode von Dr. Gustav Grossmann. Und Dr. Gustav Grossmann, einer seiner Schüler, so nannte es Grossmann damals, war mein Vater, der nach dem Tod von Grossmann die Rechte an der Methodik übernommen hat und daraus das Helfrecht-System entwickelt hat. Das war die erste Nachfolge, eine klassische externe Nachfolge, also keine familieninterne, keine unternehmensinterne, eine externe Nachfolge. Die 2. Nachfolge war dann, als mein Vater aus dem Unternehmen ausgestiegen ist, eine unternehmensinterne Nachfolge mit Werner Bayer, der dann die alleinige Vorstandsfunktion übernommen hat. Und seit 2014 bin ich dann dazu gestoßen, und das könnte man dann eine familieninterne Nachfolge nennen, aus der Familie Helfricht heraus. Das heißt, die Helfricht AG selbst hat bereits 3 Nachfolgen erfolgreich umgesetzt, und zwar 3 verschiedene Arten von Nachfolge.
Was euch zu Experten und Spezialisten zum Thema Nachfolge macht. Plötzlich.
Auch, danke für die Vorschusslorbeeren. Auch auf jeden Fall, danke Christoph. Aber in erster Linie natürlich, dass wir seit über 45 Jahren verschiedenste Unternehmen begleiten dürfen. Und zwar Unternehmer, die hier gestartet sind, als sie, ja heute sagt man Start-up waren, und die jetzt über Nachfolge natürlich nicht nur nachdenken, sondern die aktiv gestalten. Das heißt, viele Unternehmer dürfen wir, Unternehmerinnen, ihren gesamten Lebensweg als Unternehmerin, als Unternehmer begleiten. Und Nachfolge spielt da eine immer größer werdende Rolle, denn diese klassische Nachfolge, diese klassische familieninterne Nachfolge, die ist nicht mehr so selbstverständlich und so klassisch, wie sie mal war. Und Nachfolge bekommt dadurch eine höhere Komplexität, eine höhere Bedeutung auch. Und das merken wir natürlich auch, sodass wir schon seit einigen Jahren unsere Kunden aktiv unterstützen bei diesem Prozess.
Heißt im Grunde aber auch, ihr könnt quasi dadurch, dass ihr viele Unternehmen generell begleitet bei der Planung, auch daraus lernen, wie man eine Unternehmensnachfolge macht. Das heißt, es ist ein Win-Win, weil ihr lernt von denen und das könnt das reflektieren. Ja, wir haben es doch selber schon hinter uns.
Danke, Markus, richtig. Das heißt jetzt, die Frage ist die nächste, wie kriege ich mal meine Nachfolge hin? Aber da habe ich Gott sei Dank noch ein paar Jahrzehnte Zeit. Aber du hast die Latte zu Recht hochgelegt, die muss dann gut werden. Gar keine Frage. Ja. Danke dir. Nee, das ist richtig. Wir lernen von den Unternehmen natürlich, gar keine Frage, und dürfen das dann wieder weitergeben an andere unserer Kunden, von denen wir auch wieder lernen. Denn jede Nachfolge ist für sich einzigartig. Also man kann bei Nachfolge nicht sagen, das ist richtig, das ist falsch. Und letztens in Nachfolge erlebt, da habe ich mit der Person gesprochen, die das Unternehmen übergeben möchte, und deren Vater ist noch im Unternehmen. Und da sollte man auch eigentlich meinen, ach du meine Güte, der kann ja gar nicht loslassen. Aber der Unternehmer hat mir gesagt, er findet das großartig. Da kommt jeden Tag noch rein, sein Vater. Er stört ihn gar nicht bei seiner Arbeit. Sein Vater begrüßt dann den einen oder anderen Mitarbeiter, prüft immer noch alle Rechnungen, ob alles korrekt ist, und weist ihn auch durchaus auf die eine oder andere Kleinigkeit hin. Und er sagt, wir sind ein so gutes, eingespieltes Team, und ich freue mich, dass mein Vater jeden Tag mal kurz vorbeischaut, und er ist einfach auch die Seele des Unternehmens. Und er denkt jetzt, wie gesagt, schon wieder über die nächste Nachfolge nach. Also das, was man so als Unding bezeichnet, dass der Vater mit über 80 noch täglich ins Unternehmen geht, war dort in diesem Nachfolgeprozess genau der richtige Weg, weil die einfach ein richtig gutes Team sind und Freude an der Zusammenarbeit haben und natürlich der Vater ihm auch die Beinfreiheit komplett lässt. Deswegen, was ist die richtige Nachfolge? Da gibt es kein richtig und kein falsch. Es kommt auf die Personen an, es kommt auf die Situation an, es kommt auf das Unternehmen an, und es macht so wahnsinnig spannend, diesen Prozess und diese Projekte.
Jetzt hast du gesagt, es hat sich tatsächlich doch etwas verändert, wie Nachfolge gehandhabt wird. Woran liegt denn das?
Ich glaube, der erste Schwerpunkt ist, dass die familieninterne Nachfolge nicht mehr selbstverständlich ist. Das heißt, jeder Unternehmer, jede Unternehmerin, die ich kennengelernt habe, gibt eigentlich den Kindern die Chance, ja, aber auch nein zu sagen. Und das war früher ein bisschen anders. Da war es eigentlich eine Selbstverständlichkeit, dass das Unternehmen in Familienhand bleibt. Wenn jetzt die Kinder die Möglichkeit haben, ja oder nein zu sagen, dann ist auch die Generation, die jetzt kommt, durchaus sehr reflektiert. Also sie fragen sich durchaus, will ich dieses Leben leben, wie es meine Eltern gelebt haben? Und dann kommt natürlich auch der Reiz dazu, naja, wenn wir es verkaufen, dann ist ja plötzlich ganz viel Geld da. Ne? Damit könnte ich ja das vielleicht machen, was ich will, und nicht das, was meine Eltern aufgebaut haben. Und diese Freiheit im Denken, diese Freiheit der Entscheidung, die war früher nicht da. Da war es eher üblich, dass einer der Kinder übernimmt oder auch mal einer im Unternehmen übernimmt, und das wurde auch gar nicht in Frage gestellt. Und dieses Infragestellen bietet auf der einen Seite großartige Möglichkeiten, aber auf der anderen Seite ist das natürlich dann auch Konflikte innerhalb der Familie. Denn selbst wenn es die Eltern einem freistellen, ist ja oft doch der Wunsch da, dass es vielleicht doch weitergeführt wird in der Familie, zumindest oft auch die einfachste Situation. Und das heißt, es ist eine Freiheit da, aber die führt natürlich zu Diskussionen, die führt auch oft zu Streit, gar keine Frage, und zu Auseinandersetzungen. Und diese Auseinandersetzungen müssen so gut moderiert werden, dass sie dem Unternehmen und der Familie nicht schaden.
Ist es denn so, dass, ich meine, du hast jetzt gerade ganz spannend, hast ja gesagt, naja, die Kinder hätten dann vielleicht andere Vorstellungen, andere Ideen. Liegt es auch daran, dass sich die Geschäftsmodelle ändern? Ich meine, wir haben ja viel mehr Start-ups, Start-up-Ideen. Wenn ich jetzt sage, naja, ich nehme, verkaufe das alte Maschinenbau, den alten Maschinenbauladen, ja, ein bisschen despektierlich, ja, meine Eltern, und gründe ein Start-up, bin fancy vorne dabei und probiere was Neues, habe dann gleich mein eigenes Risikokapital dabei. Ist das auch ein Thema? Oder kann ich auch, Entschuldigung, oder kann ich halt auch andersrum, das ist ja noch so die Alternative, sagen, nee, ich nehme das jetzt, was an Möglichkeiten ist, und strukturiere das Unternehmen meiner Eltern um.
Ja, also der zweite Weg ist der häufigere, muss man sagen, wenn sich jemand entscheidet zum Unternehmertum. Es gibt aber auch eben ganz viele Kinder, die sagen, ich möchte gar nicht Unternehmer, Unternehmerin sein.
Okay.
Also die wollen auch kein Startup gründen.
Als Grundsatzfrage sozusagen.
Ja. Genau. Mhm. Und ich finde es gut, dass diese Entscheidung jeder für sich treffen darf. Denn die Entscheidung zu sagen, ich will Unternehmer, Unternehmerin sein, die ist nicht lapidar und die hat Auswirkungen aufs gesamte Familienleben. Und das bewusst zu tun, ist schon sinnvoll. Ich persönlich finde Unternehmerin, Unternehmer einer der schönsten Berufe, aber ich kann auch jeden verstehen, der sagt, für mich nicht, und diese Freiheit ist gut. Es gibt sicherlich auch einige, die sagen, ach, lass uns das verkaufen und ich gründe lieber ein Startup. Die gibt es auch, gar keine Frage. Von meiner Wirklichkeit her, mit den Unternehmen, mit denen ich Kontakt hatte bisher, ist das aber eher eine Minderheit.
Okay, ich habe noch eine andere Frage in die ähnliche Richtung. Und so habe ich neulich eine Unternehmensnachfolge, also als das mir erzählt hat, kam es mir nicht so im Kopf, aber wo wir jetzt gerade drüber reden. Da ist es so, dass der Sohn, ich würde sagen, wie alt wird er sein, so ähnlich wie ich, wahrscheinlich 40 oder sowas, geht ins Unternehmen, hat aber gesagt, hey, ich lasse mir das offen. Ich weiß nicht, ob das was für mich ist. Papa, du bist immer 70, 80 Stunden die Woche unterwegs gewesen. Das will ich nicht. Ich will mit meiner Familie die Zeit verbringen. Aber die haben das so gelöst, dass er quasi gesagt hat, ich mache jetzt was Neues. Also er hat ein Jobsystem mit einem Abo-Modell und sonst irgendwas da drin aufgebaut. Also es ist quasi das Unternehmen im Unternehmen und probiert halt eine andere Firmenkultur aus, die heißt, ich lasse, das passt vielleicht ein bisschen in unsere These, ich lasse ein bisschen mehr los, ich muss nicht 80 Stunden, ich muss nicht jede Rechnung kontrolliert haben, ich muss nicht jeden Vorgang kennen, sondern ich konzentriere mich auf die Strategie und es gibt Mitarbeiter, die machen dann ihren einzelnen Teilen. Das heißt, die fahren in einer, ich glaube, es ist eine GmbH oder auch eine AG, das weiß ich gar nicht, in einem Unternehmen fahren sie zwei völlig verschiedene Modelle und der Vater hat in dem Fall gesagt, ja, okay, probier das halt aus. Wir werden ja sehen, ob es funktioniert. Es war auch so ein bisschen so, glaube ich ja nicht. Und er hat halt da was ganz Eigenes aufgestellt. Und dieses gegenseitige Vertrauen im eigenen Unternehmen, aber doch sehr unterschiedliche Wege gehen zu dürfen, hat dort, also ich denke mal, dass das irgendwann übernimmt, weil er festgestellt hat, man kann auch mit 40 Stunden, wenn man anders das Ganze aufbaut, das machen. Aber es war im Vorfeld dieses, um Gottes Willen, ich will nicht 80 Stunden die Woche arbeiten, nur damit ich ein Unternehmen habe.
Auch eine spannende Nachfolge, Markus. Ja. Es ist wirklich so, dass Nachfolge ja immer ein starker Einschnitt in der Geschichte eines Unternehmens ist. Und Nachfolge, mal ganz unabhängig, ob familienintern oder unternehmensintern oder durch Kauf eines komplett externen, man müsste noch tiefer einsteigen. Es gibt ja auch noch verschiedene Mischformen. Also wer hat die Anteile und wer übernimmt die Führung? Und da gibt es ja, also ich finde es die drei Standards, die ich gerade genannt habe, aber da gibt es auch ganz, ganz viele Mischformen, die dann nochmal aufzeigen, wie komplex, aber auch wie speziell auf das Unternehmen ausgerichtet so ein Nachfolgeprozess sein kann. Aber jetzt nochmal zurück genau zu dem familieninternen Nachfolge. Nachfolge ist immer ein starker Einschnitt. Und dieser Einschnitt bietet Möglichkeiten. Und er bietet eben die Möglichkeit, auch was Neues zu tun. Und hier war jetzt ein schönes Beispiel, dass der Übergebende sagt, du bekommst jetzt die Chance, was Neues zu wagen, ein Unternehmen im Unternehmen. Du bekommst die Chance, ein neues Geschäftsmodell zu entwickeln. Mhm. Und dafür ist Nachfolge auch gut geeignet, wenn man auch gemeinsam ein Stück weit den Weg geht, dass der Übergebende erstmal das klassische Geschäftsmodell weiterhin sicherstellt und der Nachfolger ein neues Geschäftsmodell entwickelt. Auch bei mir war es so, dass ich Elite Air bei Helfricht ins Leben gerufen habe und wir deutlich digitaler geworden sind. Was auch nicht ungewöhnlich ist, dass man dem Nachfolger das so zugesteht. Ne? Also ich habe immer den Eindruck, sobald jemand zu einer jüngeren Generation gehört, dann gibt man ihm automatisch digitale Kompetenz, schreibt mir automatisch zu, nur weil er jung ist. Das könnt ihr auch mal einen Podcast nochmal zum Diskurs stellen, weil ich glaube, allein eine andere Generation zu sein, macht noch nicht digital kompetent, aber das wird bei Nachfolgeprozessen oft so gesehen. Jetzt kommt der Junge, jetzt mach doch mal unser Unternehmen digitaler. Aber da steckt eben auch die große Chance dahinter, Prozesse neu zu denken, Geschäftsmodelle neu zu denken, neue Projekte zu wagen. Und das ist ja auch für den Nachfolger wieder die Chance, sich zu beweisen, zu zeigen, dass er neue Impulse setzt, Akzeptanz zu bekommen bei den Mitarbeitenden, bei den Kunden, die dann sagen, ja Mensch, da tut sich was, da verändert sich was. Und diese Chance, dem Nachfolger zu geben, ist gut, wenn denn, und das ist die Voraussetzung, der übergebene Nachfolger noch ein Stück weit gemeinsam den Weg gehen. Wenn die Chemie nicht passt und der Übergebene sagt, oder auch der Nachfolger, wir können den Weg nicht zusammengehen, wir müssen das schnell machen, die Nachfolge. Wir müssen uns schnell trennen, weil sonst gibt es Probleme, die privater Natur uns noch lange beschäftigen werden. Also ein schneller Nachfolgeprozess. Dann hat man natürlich nicht die Möglichkeit. Dann muss der Nachfolger schnell in das Vorhandene gehen, in die vorhandene Struktur, muss die übernehmen, damit da eben das vorhandene Geschäftsmodell nicht zerstört wird und hat dann die Doppelbelastung, eben vielleicht gleichzeitig nochmal neu zu denken. Aber die Chance, neu zu denken, die hat man auf jeden Fall im Nachfolgeprozess.
Das hieße ja dann, dass die 80 Stunden nicht unrealistisch sind. Gerade wenn ich dann mich in was Neues reinfinden muss, ne? Übernehmen muss und auch sehr schnell, ne?
Das ist wirklich spannend, Christoph, wenn man gemeinsam den Weg geht, zum Beispiel. Das erlebe ich auch bei Nachfolgen. Da kommt also der Nachfolger, die Nachfolgende, und sagt, ich gebe jetzt hier mal Vollgas, übernimmt ein Projekt, übernimmt ein neues Thema und arbeitet sich richtig rein. Wenn die Harmonie passt, Zusammenarbeit passt mit den Übergebenen, merken die Übergebenen schnell, das macht dir richtig Spaß. Da ist jetzt jemand, der gibt richtig Gas, da verändert sich was, da will ich dabei sein. Ne? Mhm. Das heißt, die bekommen auch nochmal so ihren zweiten Frühling und sagen, jetzt auf geht's, greifen wir an. Und dann geben plötzlich zwei Gas. So, jetzt aber irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo der Übergebene sagt, nee, jetzt muss ich mich rausziehen. Jetzt möchte ich ein bisschen mehr meine dritte Lebensphase genießen. Und der Nachfolger steht jetzt da und sagt, ja, warte mal, ich arbeite jetzt schon 50, 60 Stunden, du ja auch noch. Jetzt, wenn du rausgehst, braucht man Nachfolger für dich. Und der Nachfolger sagt, nee, du bist ja du. Deswegen bist du ja da. Und das ist oft bei Nachfolgeprozessen der Fall, ne? Dass die so gut zusammen funktionieren, dass man zwar ein großartiges neues Team geschaffen hat, aber die Nachfolge ist auch nicht geregelt.
Sehr spannend.
Steht an.
Das heißt, da ist dieser Aspekt loslassen und übergeben eigentlich der relevante, oder? Die Frage ist ja auch immer, muss das alles in einer Person landen, wenn du das so sagst? Ne? Man hat dann ein Team geschaffen, also eine zusätzliche Ressource, und dadurch macht man mehr. Und das ist die Frage, muss das die in der Führung sein? Mehr.
Genau, richtig. Und da muss man halt wirklich eine individuelle Antwort für jedes Unternehmen finden. Mhm. Letztendlich ist es aber wichtig, das stimmt, dass die übergebende Generation loslassen kann. Loslassen kann ich nur, wenn ich woanders zupacke. Das heißt, ich kann nur loslassen von meinem Unternehmen, wenn ich eine andere Option habe, wo ich sage, darauf habe ich jetzt Lust.
Okay, also, spannend.
Das heißt, zu mir hat jemand gesagt, das ist nicht meine dritte Lebensphase, das ist meine Golden Lifetime, und ich werde jetzt mein Golden Lifetime Manager. Und fand ich einen wunderschönen Begriff, Golden Lifetime Manager. Und der hat sich wirklich, und das macht man bei uns, wir haben ein spezielles Training, das dauert 4 Tage, da geht es nur um Nachfolge, fit für Nachfolge. Da sind auch Wirtschaftsprüfer mit dabei, die rechtliche Impulse geben. Aber da geht es eben auch um die zentrale Frage für den Übergebenen, was ist eigentlich mein Ziel, meine Perspektive, wenn ich nicht mehr im Unternehmen bin? Und die muss so schön sein, dass ich nicht mich richtig freue, loszulassen, damit ich endlich das Neue anpacken kann. Deswegen ist Loslassen und Zupacken so wichtig. Das gilt aber auch für die Generation, die nachfolgt. Denn die kommt ja auch nicht vom luftleeren Raum. Die hatte ja auch ein Leben. Die hatte ja auch Zukunftsperspektiven. Ich hoffe doch. Also ich hoffe doch, dass die nachfolgende Generation nicht nur kläglich gescheitert ist und muss halt jetzt das Unternehmen führen, weil sie nichts anderes hinkriegt. Ich hoffe ja, dass sie dafür geeignet ist. Und dann hat sie ja auch ein Leben, was sie loslassen muss. Hat ja auch sich schon was aufgebaut, was man loslassen muss. Und gleichzeitig sollte man dann auch zupacken. Also wenn die nachfolgende Generation reingeht, drum auch das Beispiel von dir sehr spannend, Markus. Der hat ja nicht nur gesagt, ich schau mal ein bisschen mir das Ganze an, sondern der hat ja gleich gesagt, ich pack was an, ich pack was Neues an. Und das ist so wichtig, wenn eine nachfolgende Generation reingeht und sagt, ich schau mir das Ganze mal für ein paar Jahre an und dann schaue ich mal, ob ich das will. Dann besteht die große Gefahr, dass die Mitarbeitenden sagen, die Kunden sagen, was ist denn hier los? Also da fehlt der Drive, da fehlt die Energie, da fehlt das klare Ja. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass auch die nachfolgende Generation, dass die auch wirklich zupackt. Nicht nur dieses, ich halte mir nochmal 4 Türchen offen und vielleicht will ich es doch nicht, sondern die Entscheidung muss ich vorher treffen. Ich muss mir Zeit nehmen, ich muss mir alle Zeit der Welt lassen, die ich brauche. Aber wenn ich sage, ja, ich pack's an, dann packe ich es aber auch an mit Herz und Leidenschaft und pack auch zu und lass das andere los. Und zum Beispiel, wie du es gerade dargestellt hast, Markus, oder pack was komplett Neues an im Unternehmen. Aber wenn die nachfolgende Generation so ein, so wirkt, als würde sie sich bei einem Buffet bedienen wollen. Ich guck mal, ob mir was schmeckt und dann nehme ich mal ein paar Häppchen. Das ist eine Konsumhaltung, die kann im Nachfolgeprozess nicht funktionieren. Drum ist das Zupacken ein ganz, ganz wichtiges Element.
Mhm. Wobei ich glaube, ich habe ihn auch so verstanden. Er wollte in kurzer Zeit einfach rausfinden, kann ich das, will ich das, ist das was zu meinem Lebensplan passt? Und er wollte eben nicht jahrelang, wie du sagst, mal gucken und nebenbei dran sitzen und sondern er wollte halt wissen, kann ich ein anderes Modell auch fahren, was in so einem Unternehmen funktioniert? Passt das für mich? Und da wurde das halt einfach schnell, in Anführungszeichen. Also es hat natürlich nicht in 2 Jahren geklappt, aber schnell im Sinne von, er hat gleich am Anfang losgelegt und hat sich ein neues Konzept ausgedacht.
Genau, und das ist eine kluge Entscheidung, denn da merken dann alle Beteiligten, da will jemand was. Und wenn ich das Gefühl habe, da will jemand was, dann habe ich das Gefühl, das Unternehmen hat Zukunft. Wenn ich das Gefühl habe, die übergebene Generation will weg, oder muss weg und die nachfolgende Generation will aber noch nicht wirklich loslegen, das ist gefährlich. Und das sind übrigens auch der Grund, warum familieninterne Nachfolgen nicht immer ideal sein müssen. Weil dann wäre es viel besser, jemand anderem die Chance zu geben, der wirklich will und der wirklich angreifen will und es anpacken will.
Was ich gerade dazu sagen wollte, noch ergänzend, man hat ja gerade, wenn man vielleicht dann doch stärker von außen kommt, das ist jetzt natürlich auch die Frage des Szenarios, habe ich vorher schon im Unternehmen gearbeitet, in einer gewissen Position, steige ich dann auf, habe ich vorher was anderes gemacht, komme dann rein bei einer externen Nachfolge, wenn ich jemanden komplett anders suche, habe ich das ja auch. Nichtsdestotrotz, sagen wir mal generell, wenn man in ein neues Setup kommt, sieht man ja Dinge, die der andere vielleicht schon akzeptiert hat und hat immer den Wunsch nach Änderung, Anpassung.
Ja.
Also dieser externe Blick, darum holt man sich ja auch Berater. Ja, ich bin ja selber auch Berater und natürlich benenne ich häufig auch Dinge, die Leute schon wissen, allerdings intern einfach schon akzeptiert hatten, dass es eben nicht gut läuft und sich gar nicht mehr getraut haben, das nochmal anzusprechen, nochmal anzugehen. Und dann mit der externen Hilfe gibt es einen neuen Impuls und man macht es dann doch, weil die Zeit hat sich geändert, die Umgebungsbedingungen und vielleicht funktioniert es ja jetzt doch. Das heißt, dieser Wunsch, was anzupassen, weil man es einfach sieht, diese Defizite, die der andere schon akzeptiert hat über die Zeit, der ist ja per se da und auch wichtig.
Ja. Ja, genau. Der ist wichtig und diese Chance muss man wirklich als Chance sehen. Und da, das ist das, was die übergebene Generation dann auch erkennen muss. Mhm. Nämlich die Akzeptanz, dass jemand da was anpackt, vielleicht auch Fehler dabei, na ganz sicher auch Fehler machen wird, was verändern möchte und man das Ganze als eine Chance fürs Unternehmen sieht und eben nicht als Kritik an die eigene Lebensleistung. Gleichzeitig muss der Übergebende aber auch verstehen, dass wenn er alles umwerfen möchte, dass natürlich das als Kritik gesehen werden kann. Also der Nachfolger, wenn er startet, da muss er die Lebensleistung des Übergebenden wertschätzen. Mhm. Und Wertschätzung ist, glaube ich, genau der Begriff, der da so wichtig ist. Das heißt, die übergebende Generation muss die Nachfolger wertschätzen für ihre Ideen, für ihre neuen Impulse. Und genauso muss die Nachfolger müssen die Übergebenen wertschätzen für ihre Lebensleistung. Und wenn diese gegenseitige Wertschätzung da ist, dann ist viel gewonnen. Mhm. Und ich komme manchmal in so Prozessen rein, oft wenn es schon etwas später ist, wo es schon erste Probleme gibt. Ich habe auch Kunden, die sehr proaktiv das Thema anpacken. Das sind die schönsten Nachfolgeprozesse. Aber eben halt auch einige, wo schon das ein oder andere Problem aufgetaucht ist. Und dann steht der Junior zu mir da und meint, Mensch, Herr Elfrecht, der kann froh sein, dass ich da bin. Sonst will doch den Laden keiner mehr. Der kann froh sein, dass ich hier das anpacke. Ne? Mhm. Und der Senior sagt mir dann, der kann mal froh sein, dass ich ihm diese einzigartige Chance biete. Mhm. Letztendlich sagen wir beide unabhängig voneinander, Der soll mal Danke sagen. Der soll mich mal wertschätzen. Und anstatt dem anderen die Wertschätzung auch zu geben, weil das ist ja das Lustige, gebe ich Wertschätzung, bekomme ich Wertschätzung, gibt man sie nicht, aber fordert sie ein. Mhm. Und wenn das dann beide machen, dann, ja, dann tauchen die Probleme auf. Mhm. Und wenn man hingegen, wie du es gerade dargestellt hast, dass diese Chance erkennt, da kommt einer von außen und sieht das Neue und der erkennt aber auch die Möglichkeit, dass da schon was Besonderes da ist, da ist ja schon was geschaffen, auf das er aufbauen kann. Und beide sehen diesen Vorteil des jeweils anderen, dann kommt eine wertschätzende Atmosphäre, die ungemein hilft beim Nachfolgeprozess.
Und gerade heute, denke ich, wo wir ja über die Werkzeuge, Digitalisierung so wesentlich mehr Möglichkeiten haben, Sachen anders zu machen. Ja, es gibt ja für alle möglichen Dinge Tools, Werkzeuge, ist ja dieses Potenzial ja heute sehr, sehr groß. Was ja nicht heißt, ich muss. Das finde ich ganz schön, dass du es gesagt hast. Ne? Es gibt bestehende Sachen, die sind vielleicht einzigartig, funktionieren schon sehr, sehr gut. Ja, wie ist es aus der eigenen Erfahrung? Du hast ja gesagt, ihr wart mal sehr papierbasiert. Jetzt habt ihr viel digital. Ist es auch hin und her geschwankt oder hattest du da einen klaren Plan, als du reingegangen bist?
Na, hin und her geschwankt nicht, weil es klar war, dass der Weg zum Digitalen notwendig ist. Mhm. Punkt. Das war klar. Und der wurde ja auch schon vorher gegangen. Also mein Vorgänger Werner Bayer hat mit Tago so eine Software, so einen USB-Stick entwickelt. Der war die Software auf dem USB-Stick und damit alle Daten auf diesem USB-Stick. Mhm. Lydia ist halt dann die Fortsetzung davon, in die Cloud zu gehen, als webbasierte Anwendung das Ganze umzusetzen. Das heißt, es war allen klar. Und das will auch jeder. Natürlich ist es aber die eigenen Gewohnheiten, die natürlich die Herausforderung sind. Das heißt, das Bewusstsein ist bei allen da, wir brauchen diesen neuen Weg und das müssen wir unseren Kunden bieten. Aber ich selbst arbeite halt noch gern mit Papier. Mhm. Wenn ich aber selbst noch gern mit Papier arbeite, fehlt mir die Überzeugungskraft, mhm, beim Kunden diese neuen Wege mitzugehen. Und das ist schon die Herausforderung. Also die Akzeptanz, ich würde mehr sagen als Akzeptanz, also auch den Willen, diesen Weg zu gehen, der ist absolut da. Aber wie man das so oft von sich selbst kennt, seine eigenen Routinen, sein eigenes Verhalten dann aber zu verändern, das ist die Herausforderung. Und das ist auch bei uns natürlich die Herausforderung.
Das heißt, die Nachfolge stößt per se über das, was man, die Chance, die du ja benannt hast, dass man eben was ändern kann, auch sehr dediziert und sagt, da ist jetzt was Neues, lass es uns nutzen, stößt natürlich dann in dem Moment auch einen großen Change-Prozess im Unternehmen an.
Genau. Mhm. Jeder Change-Prozess wird ja ausgelöst durch einen Wandel der Kultur im Unternehmen. Und wenn es einen Kulturwandel gibt, dann durch einen Nachfolgeprozess. Und zwar nochmal unabhängig, wer der Nachfolger, die Nachfolgerin sein wird, ob Familie oder Nicht-Familie. Wir haben übrigens sehr viele Kunden, die nicht den Familiennachfolgeweg gehen, die wir da auch begleiten. Also das muss nicht immer Familie sein. Wie auch immer, de facto ist es ein Kulturwandel, der da mit sich einhergeht. Und dieser Kulturwandel ist eben ein Change-Prozess. Und wir wissen ja, dass genau diese Prozesse viele Chancen, aber eben auch viele Risiken mit sich bringen.
Spannend. Also viele reden ja von digitaler Transformation. Hier ist es eigentlich eine Unternehmenstransformation mit digitalen Anteilen natürlich, ja, weil sie überall da sind. Aber der Antreiber ist eigentlich was ganz anderes. Ne?
Ja, das Digitale, weil du es ansprichst, und Markus hat es ja auch mit dem Beispiel vorhin angesprochen, das ist schon, wenn der Nachfolger einsteigt, häufig in vielen Unternehmen ein ganz großes Thema. Dass man dem Nachfolger sagt, hier Marketing zum Beispiel, das muss, da gibt's ja die sozialen Medien, ne? Da haben wir ja auch eine Facebook-Seite, aber irgendwie reicht das alles noch nicht. Da musst du mal hin. Oder zu sagen, das Geschäftsmodell muss überarbeitet werden. Wir brauchen ein anderes Shop-System. Oder dass der Nachfolger ihm aufgetragen wird, Mensch, die Prozesse müssen verändert, automatisiert, digitalisiert werden. Mhm. Das heißt, gerade digitale Prozesse, die man so vor sich hergeschoben hat als Chefin, als Chef, bei dem man immer sagt, das soll mal die nächste Generation lösen. Für die 2-3 Jahre lohnt es sich jetzt auch nicht mehr. Und dann kommt die neue Generation und dann packt man natürlich genau diese Projekte als deren Aufgabe mit zur Nachfolge on top drauf. Und deswegen ist es nicht unüblich, dass gerade Nachfolger digitale Projekte, Prozesse starten dürfen, starten sollen, starten wollen, wenn sie die Nachfolge beginnen. Denn es geht ja dann meist um tradierte Unternehmen, die vielleicht im einen oder anderen Bereich noch nicht umgesetzt haben.
Mhm. Eigentlich sehr spannend. Man könnte ja auch ganz anders rangehen und sagen, nee, der Nachfolger soll jetzt einfach sich mal einarbeiten in das, was da ist. Ne? Dann übernimmt er, dann hat er es verstanden und dann kann er gezielt entscheiden, wo macht er jetzt ein zusätzliches Fass auf, weil alles, was du benannt hast, das sind ja Riesenprojekte. Wenn ich sage neuen Marktplatz zum Beispiel, ja, das hört sich ja immer so simpel an, na, das ist ja Wahnsinn, was da betrieben werden muss, um das hinzustellen. Neues Marketingkonzept, Social Media, greift ja viel, viel weiter, als man im ersten Moment denkt. Das ist ja nicht nur, wie du sagst, dann Facebook und jetzt ist es noch Twitter oder so, sondern da brauchst du ja auch eine Strategie von und für und ein systematisches Vorgehen, was dann wieder ins Marketing und die Marke des eigentlichen Unternehmens eingreift und etc. etc. Also Wahnsinn eigentlich, was da bewegt wird.
Den Weg, den du gerade beschrieben hast, Christoph, der ist natürlich dann sofort möglich, wenn das Unternehmen sehr aktuell ist. Also wenn gerade keine großen Baustellen sind, dann ist es natürlich sehr gut, dass der Nachfolger, die Nachfolgerin die Möglichkeit hat, das Unternehmen erstmal wirklich kennenzulernen, die Aufgaben zu adaptieren, zu lernen und dann Stück für Stück in die Rolle hineinzuwachsen. Mhm. Aber häufig wollen ja auch die Nachfolger was Neues anpacken. Mhm. Will ja die Nachfolgerin ihren Stempel aufdrücken und zeigen, was möglich ist. Das heißt, der Wunsch nach Veränderung ist ja meist auch da. Und deswegen ist es auch dann meist beides. Auf der einen Seite das Vorhandene annehmen, übernehmen und lernen. Auf der anderen Seite das Neue anstoßen. Und das macht ja auch Nachfolgeprozesse so spannend und damit aber auch für ein Unternehmen so existenziell. Weil das kann dazu führen, dass das Unternehmen noch erfolgreicher wird. Aber es kann natürlich auch dazu führen, dass das Unternehmen vor große Schwierigkeiten kommt. Mhm.
Ich könnte mir sogar vorstellen, dass es besser ist, wenn man reinkommt und was anderes macht, weil man dann auf ganz automatisch sich einarbeitet, auf Dinge stößt und dann kann man aus einer anderen Perspektive bewerten, ist das wichtig oder kann das schon weg. Wenn du erst quasi denselben Weg läufst, dann bist du auf diesem Weg und verlierst so ein bisschen den Blick von außen. Wenn du 3 Jahre lang, ich sag mal, immer denselben Weg gelaufen bist, dann fällt es dir schwerer, radikal darüber nachzudenken, was jetzt wirklich sinnvoll ist und was nicht. Ich glaube, das ist einfacher, wenn du von draußen kommst, einen völlig eigenen Weg und du wirst ja quasi eh eingeschliffen. Wenn du sagst, Buchhaltung haben wir alles digital, der haben wir schon mal probiert, geht aber so einfach nicht. Oder irgendein anderes Tool schalten wir ab, brauchen wir nicht mehr die Maschine da hinten, das ist doch Käse, ja, das ist unsere Kernmaschine, mit der machen wir alles. Das merkst du ja dann relativ schnell und kannst vielleicht auch schneller in ein neues Konzept mit einweben, als wenn du es zu sehr kennst.
Das ist auch eine Erfahrung, eine Erfahrung, die bei vielen Unternehmen gemacht hat und macht, dass es auch eine Gefahr darstellt, wenn man das Neue mit dem Alten zu stark verbindet. Otto ist ja das Paradebeispiel dafür, ne? Die ja die Transformation geschafft haben vom Katalog zum Online-Shop. Ich glaube, der zweitstärkste in Deutschland nach Amazon. Und bei Otto war es ja auch so, als die nachfolgende Generation gestartet ist, dass man ein Unternehmen im Unternehmen gegründet hat und sogar räumlich getrennt hat vom eigentlichen Unternehmen und gesagt hat, ihr müsst in der digitalen Welt anders denken, also denkt anders. Und die neue Generation hat das wirklich komplett neu angepackt. Und man hat es nicht versucht, die in den vorhandenen Strukturen das irgendwie mit zu integrieren, sondern hat es wirklich getrennt voneinander und damit auch die Chance dem Neuen gegeben. Und das ist auch wichtig. Ein weiterer Nachfolgeprozess, der sehr erfolgreich verlaufen ist, bei Fissmann, auch bekanntes Unternehmen, die auch sehr viele digitale Wege angestoßen haben. In einem Buch ja auch nochmal beschrieben, ich glaube Silicon Germany oder so ähnlich heißt das, sage ich was Falsches, wo wirklich speziell der Weg von Fissmann nochmal beschrieben wurde, dargestellt wurde, wo dann auch der Generationswechsel genutzt wurde, das Unternehmen stärker zu digitalisieren. Also wir haben wirklich in Deutschland sehr schöne Beispiele, wie das hervorragend funktionieren kann und gut funktionieren kann. Und das ist wirklich eine große Chance bei diesen Nachfolgeprozessen.
Und Nachfolgen stehen ja einige an in Deutschland, richtig?
Sehr viele, richtig. Sehr viele Nachfolgen. Und natürlich muss man es auch mal schauen, welches Unternehmen ist überhaupt nachfolgewürdig. Also es gibt ja auch Unternehmen, da muss man sagen, dass der Gewinn, der erwirtschaftet wird, deutlich weniger ist, als ein Unternehmer eigentlich verdienen sollte. Das heißt, es gibt auch Nachfolgen, da merkt der Nachfolger schnell, also wenn ich bei meinem Arbeitgeber bleibe, verdiene ich mehr, als wenn ich hier die Verantwortung übernehme. Mhm. Und da gibt es einige. Es gibt einige Unternehmen, die leben, gerade die kleinen Unternehmen, die leben wirklich von dem Drive, von der Energie des Unternehmers, der Unternehmerin. Und wenn man mal das als Stundenlohn runterrechnet, dann ist das nicht mehr ganz so lukrativ. Das heißt, es gibt viele Unternehmen, wo man auch sich dann die Frage stellen wird, ist es überhaupt nachfolgewürdig? Also kann das Unternehmen überhaupt auch existieren ohne den Gründer, ohne die Gründerin oder ist es schon zu stark auf die Person zugeschnitten? Das ist der eine Aspekt. Aber dann sind natürlich bleiben noch weitere zigtausende übrig. Bei denen ist es der Fall, dass sie nachfolgewürdig sind, aber einen Nachfolger suchen. Und die Nachfolgersuche ist natürlich auch einer der großen Herausforderungen, vor denen viele Unternehmer und Unternehmerinnen stehen.
Sehr gut, sehr spannend. Ich würde sagen, jetzt ist klar geworden, warum Achtung Nachfolge loslassen zupacken in einen Podcast mit dem Thema Digitalisierung passt. Eigentlich da fast schon fest reingehört, könnte man sagen.
Ja, es gibt noch einen weiteren Ansatz, einen zweiten Ansatz. Ein Nachfolgeprozess ist ja auch ein klassisches Projekt. Und jetzt können wir die Frage stellen, ist es ein klassisches Projekt oder sollte es nicht eher ein agiles Projekt sein? Und da kommen wir nämlich auch zum Aspekt, dass ja ein Nachfolgeprozess so komplex ist, dass man ihn ja gar nicht wasserfallartig runterplanen kann. Und jetzt kommen wir natürlich zum Thematik, die ja Helfrich auch beschäftigt. Also man kann das nicht von 1:1 durchplanen. Man braucht viel Agilität bei einem Nachfolgeprozess auch. Auf der einen Seite. Ne? Auf der anderen Seite ist das Ziel ganz klar. Also der Scope sozusagen, der ist schon relativ klar umrissen. Und dennoch wird man während des Nachfolgeprozesses immer wieder merken, dass Ziele angepasst werden sollten. Dass man vielleicht ein neues Verständnis braucht für Nachfolge, für das Unternehmen. Und das fordert wieder eine enorme Agilität. Nur, dass bei diesem Projekt ja nicht nur ein Projektmanager da ist, sondern mindestens zwei, also der Übergebende und die nachfolgende Generation. Das heißt, wir haben schon mal zwei Minimum, meistens noch mehr, die da sehr aktiv mitwirken bei diesem Projekt. Und dann ist die Frage, wie steuere ich so ein Projekt? Wie steuern wir gemeinsam das Projekt? Wie planen wir das Projekt? Wie stimmen wir uns ab? Und da bietet das agile Projektmanagement viele einzelne Bestandteile, die auch im Nachfolgeprozess durchaus sehr hilfreich sind.
Ja, offenbar viele Kompetenzen, die es zusammen braucht, weil es ja jetzt klar, denke ich, geworden ist, auch so, wie du es geschildert hast, dass es eben ja ein mehrdimensionales Projekt ist, eben nicht nur eine Person auszutauschen, sondern tatsächlich ja auch das Unternehmen teilweise neu zu denken, die Arbeitsweise neu zu denken, was loszulassen, was Neues anzupacken, gehört dazu. Die Wertschätzung gehört dazu, hast du gesagt. Jetzt auch das Thema natürlich, dem sich mal iterativ, weil es ja individuell ist, zu nähern. Ja, wenn du sagst, es ist ein sehr individuelles Vorgehen, dann bietet sich ja so eine agile Vorgehensweise an. Es braucht Digitalkompetenz und so weiter. Also sehr, sehr komplex, sehr spannend. Und Hut ab vor allen Unternehmern, die das erfolgreich bewältigen, würde ich sagen.
Richtig, ja. Also es ist sicherlich einer der spannendsten Projekte, die ein Unternehmerin, ein Unternehmer hat im Leben, im beruflichen Leben. Und ein Projekt, das man meist nur einmal hat in seinem Leben. Also man hat nicht so viele Erfahrungswerte.
Und einmal rein und einmal raus. Also.
Ja, genau. Idealfall. Und das heißt, man hat wenn man sich selbst gegründet hat, das Unternehmen, dann hat man zumindest die andere Perspektive mal eingenommen. Aber wenn man das Unternehmen selber gegründet hat, dann ist Nachfolge absolut einzigartig für einen selbst.
Das stimmt.
Und deswegen ist wichtig, sich da auch wirklich vorzubereiten, gut vorzubereiten, wichtig, sich Unterstützung zu holen und sich mal bewusst zu werden, was sind denn jetzt so die Erfolgsfaktoren des Nachfolgeprozesses? Auch wenn ich verkaufen möchte. Mhm. Also nichts ist schlimmer als jemand, der sein Unternehmen verkaufen möchte und mit diesem Gedankengang zu spät startet und dann natürlich erst recht zu spät mit diesem Prozess startet. Und wenn jemand ein Unternehmen verkaufen möchte und schon weit über 70 ist, dann weiß meist der Käufer, der muss aber jetzt. Und das wirkt sich auch auf den Preis aus. Also auch dort ist es wichtig, rechtzeitig anzufangen, rechtzeitig die Themen sich nochmal anzuschauen. Und vor allem, und das ist, glaube ich, gerade im Mittelstand und in kleinen Unternehmen die große Herausforderung, das Unternehmen so aufzustellen, dass es nicht so abhängig ist von der Unternehmerin, vom Unternehmer. Dass die übergebende Generation es schafft, eine Organisation aufzubauen, die ein anderer überhaupt übernehmen kann. Und je kleiner ein Unternehmen ist, desto größer ist diese Herausforderung.
Spannend, weil ich hatte das tatsächlich auch schon selber gelesen, auch bei meinen Gründungen und danach selber immer überlegt, was ist denn der Zweck des Unternehmens so langfristig gedacht, dass man eben sagt, bei meinem Ausscheiden, was soll dann passieren? Möchte ich in der Familie gerne übergeben? Möchte ich extern übergeben? Möchte ich verkaufen? Möchte ich liquidieren? Etc. Also es gibt ja Managementberater, die sagen, das muss man sich sehr früh eigentlich schon eben zeitnah, vielleicht bei der Gründung, zeitnah nach der Gründung überlegen, wozu will ich das alles machen? Und ja, dann kann man das auch, was du sagst, strukturell angehen. Dann kann man zum Beispiel sagen, ich gucke, dass ich eine Maschinerie aufbaue, mal bildlich gesprochen, wo die auch mal läuft, wenn ich nicht da bin. Ja, wo die wesentlichen Mechanismen laufen, auch wenn ich natürlich immer mal justiere, Strategie mache und, oder mal mit anpacke, wenn Not am Mann ist. Ne? Oder vielleicht sehr früh schon mich umgucke nach geeigneten Personen, die mal sich Richtung Nachfolger entwickeln können, die früh in die Verantwortung nehme, einbinde, derjenige sich ausprobieren kann, gucken kann, ist das das Richtige für mich? Hat ja ganz andere Implikationen, als wenn ich mir mit, keine Ahnung, 65 einfällt, in 5 Jahren mit 70 wäre ich dann doch vielleicht gern mal raus. Ne? Also,
ja. Bin ich bei dir. Also man sollte den Nachfolgeprozess zumindest mit den Gedanken der Nachfolge starten. 55 Jahre, 50 Jahre, je nachdem, wann man aufhören möchte. Wenn ich mit 65, 67 aufhören möchte, dann mit 55 ist ein guter Zeitpunkt. Wenn ich früher aufhören möchte, entsprechend früher. Ja. Was du gesagt hast, Christoph, ist natürlich auch eine Möglichkeit, dass ich schon bei der Gründung, wenn ich Unternehmer bin, so ein Zielbild habe. Ne? Was übergebe ich mal? Was soll mein Lebenswerk sein, das mich motiviert, das mich antreibt? Wenngleich Nachfolge natürlich dann immer anders funktionieren wird. Also ich weiß natürlich in jungen Jahren nicht, ob meine Kinder irgendwann mal die Nachfolge übernehmen wollen oder ob sich dann einer aus dem Team herauskristallisiert oder ob ich einen Käufer finde, das weiß ich ja nicht. So weit kann ich nicht in die Zukunft blicken. Aber es ist auf jeden Fall ein motivierendes Zielbild. Ne? Also was bezwecke ich mit meinem Unternehmen? Was soll mit meinem Unternehmen erreicht werden? Und dazu gehört natürlich auch dieses Bild, was passiert, wenn ich dieses Unternehmen an die nächsten übergebe, was soll da sein? Und das ist auf jeden Fall ein motivierendes Zielbild, was gut tut, womit man auch deutlich vor 50 schon starten kann, sich so ein Zielbild zu überlegen. Und der zweite Aspekt natürlich, den du angesprochen hast, ist natürlich so, dass wenn sie langfristig angepackt wird, dann natürlich bei vielen die Frage im Raum steht, was ist mein Unternehmen wert? Denn ja auch die Frage im Raum steht, was brauche ich denn eigentlich mal im Alter, um ein schönes Leben zu führen? Und es ist ja auch bei Nachfolge, auch bei familieninterner Nachfolge häufig auch die Problematik, wie viel bezahlt denn die Familie für das Unternehmen? Weil ich habe da ja Werte geschaffen. Mhm. Und es ist ja nicht immer selbstverständlich, dass alles in Anführungszeichen verschenkt und vererbt wird. Ne? Das ist ja auch durchaus der Fall, dass die übergebende Generation sagt, also irgendwie finanziell bräuchte ich schon was. Ne? Und ein Teil meiner Altersabsicherung ist auch das Unternehmen. Und wenn dann das Unternehmen aber zu stark auf mich zugeschnitten ist, dann sinkt es halt enorm an Wert. Das heißt, wenn man einen Unternehmenswert betrachtet, dann ist natürlich klar EBIT und Umsatz die maßgeblichen Zahlen. Aber gerade bei kleineren Unternehmen fragt man sich als Käufer sofort, wenn der Seniorchef, die Seniorchefin nicht mehr da ist, was ist dann das Unternehmen eigentlich noch wert? Und deswegen ist es eben wichtig, nicht nur deswegen, aber auch deswegen ist es wichtig, ein starkes Team zu haben, das mich auch in der Lage ist, mich zu, Anführungszeichen, ersetzen, eine starke Mannschaft zu haben. Und es gibt heute ja auch Käufer, die kaufen Unternehmen nicht wegen den Kunden oder wegen dem Geschäftsmodell, sondern wegen den Mitarbeitern. Weil teilweise Fachkräfte so händeringend gesucht werden, dass ich auch bei mir Kunden habe, Helfrichtanwender, die selber aktive Käufer sind, Unternehmen kaufen und dort vor allem darauf achten, was haben die denn für eine Mannschaft, weil die brauchen in erster Linie die Fachkräfte. Kunden haben sie selbst en masse, gerne gewinnt man noch ein paar hinzu, aber bei denen geht es vor allem um die funktionierende Mannschaft, das funktionierende Team. Und jetzt kommen wir wieder zu einer Herausforderung, starte ich zu spät mit dem Nachfolgeprozess? Was passiert denn mit Leistungsträgern, die einen Chef haben, der 65, 66, 67 ist? Ja. Die fragen sich ja irgendwann mal, Mensch, wie lange geht es denn hier jetzt noch weiter? Wie ist es denn mit meiner Zukunftsperspektive? Wenn ich jetzt selber schon, vielleicht auch schon 60 bin und mein Chef schon 67, ich brauche aber noch ein paar Jahre, dann habe ich wahrscheinlich mich zu spät umgeschaut. Das heißt, es entsteht so eine Unsicherheit in der Mannschaft, wenn man das Gefühl hat, es gibt kein Nachfolgekonzept. Und dann verliere ich starke Leistungsträger und die macht das Unternehmen dann wieder in Anführungszeichen wertloser. Also ich verliere dann auch an Wert, weil ich ja meine Leistungsträger verliere. Also es ist auch wichtig, der Mannschaft rechtzeitig zu zeigen, es gibt da ein Konzept, es gibt eine Idee und euer Beruf hat Zukunft, euer Job hat Zukunft, ihr habt Zukunft in diesem Unternehmen. Auch deswegen ist es wichtig, diesen Nachfolgeprozess nicht auf die lange Bank zu schieben.
Ja, wobei wir bei den Zielen sind, sehr schön, ja, was ja, sag mal, eure Kernkompetenz auch ist.
Ja,
Ziele, richtig. Leuten, Unternehmern helfen, Ziele zu entwickeln, Ziele klar zu definieren, Ziele nachzuverfolgen, Zielerreichung zu ermöglichen. Super, also ein Thema wie für euch geschaffen.
Dankeschön, ja. Und bei Zielen möchte ich noch einen Aspekt ergänzen, der wichtig ist, der war zum Beispiel bei mir sehr, sehr wichtig, die Ziele meiner Partnerin, meiner Frau. Wir haben uns damals im Studium kennengelernt und sind, bevor ich gefragt wurde, ob ich die nachfolgenden Unternehmen antreten möchte, schon viele Jahre lang gemeinsam den Weg gegangen, hatten geplant, Familie zu gründen, zu heiraten. Und meine Frau ist wie ich auch sehr berufsorientiert, also sie liebt ihre Arbeit, sie liebt Arbeiten. Da verstehen wir uns auch deswegen sehr, sehr gut. Und plötzlich kommt so eine für mich großartige Chance, die aber natürlich auch Einfluss aufs Familienleben hat. Also was passiert dann, wenn wir Familie gründen wollen, wenn wir Kinder haben? Welche Rolle hat dann wer von uns? Wie wollen wir das Ganze leben? Was ist machbar, was ist nicht machbar? Dann war natürlich auch der Umzug. Also wir sind ja hier im Fichtelgebirge. Da ich selber Fichtelgebirgler bin, finde ich es hier wunderschön. Meine Frau ist aber nicht Fichtelgebirglerin. Das heißt auch die Frage, wo wollen wir denn leben? In welcher Stadt wollen wir leben? Wo stellen wir uns eine Zukunft vor? Wo gibt es auch eine berufliche Zukunft für meine Frau? Und das heißt, nicht nur meine Lebensziele sind ja von Relevanz. Auch die Lebensziele meiner Partnerin sind von Relevanz. Die Lebensziele des Übergebenden und deren Partner, deren Partnerin sind von Relevanz. Also man darf die Lebensziele bei der Nachfolge nicht nur beschränken auf die zwei Parteien, Übergebende und Nachfolger, sondern eben auch auf jene, die da außenrum relevant und wichtig sind, damit die Nachfolge funktioniert. Und das sind unter anderem, und das darf man nicht unterschätzen, die Lebenspartner. Mhm. Wenn die Lebenspartner diesen Weg der Nachfolge nicht mitgehen wollen, dann ist der Konflikt, der ist ja schon, der liegt auf der Hand. Und dieser Konflikt, Konflikte sind ja per se nicht schlecht, aber diese Konflikte können schon zu Familienkatastrophen führen. Deswegen ist es wichtig, die Lebensziele aller damit einzubinden, eben auch der Partner unter anderem oder auch wichtiger Leistungsträger im Unternehmen. Warum denn nur familieninterne Nachfolge? Warum nicht gemeinsam, also unternehmensintern und familienintern? Dass ein Leistungsträger des Unternehmens auch die Chance bekommt, in die Führung, in die Geschäftsführung aufzusteigen, Anteile zu bekommen, den man ja auch braucht, den man binden möchte. Also, und dann sind aber auch dessen Lebensziele und Lebensideen relevant und wichtig für den Nachfolgeprozess logischerweise. Also das Zielgerüst, gerade die Lebensziele, spielen eine zentrale Rolle und sollten wirklich von allen wichtigen Stakeholdern, zumindest von den wesentlich wichtigen, mit berücksichtigt und betrachtet werden.
Da merkt man die viele Erfahrungen, die du damit hast, sammeln durftest, Volkmar. Danke vielen, dir. Vielen Dank. Ich denke, klar, Achtung, Nachfolge heißt Achtung, strukturiert rangehen mit jemandem, der das vielleicht schon mal gemacht hat, weil man, wie du selber sagst, die Chance im Leben nicht so häufig hat, eine Nachfolge zu regeln. Und ich sage immer, ein Berater kann einem nicht dabei helfen, alle Fehler zu vermeiden, aber das ein oder andere Fettnäpfchen weniger, ist doch durchaus möglich.
Ja. Ja, das stimmt. Und vor allem ein gelungener Nachfolgeprozess, da spart man auch viel Geld. Also ich kenne einen Unternehmer, der hat jetzt seinen vierten Nachfolgeprozess, weil drei leider nicht funktioniert haben. Mhm. Und das ist auf Dauer auch teuer, um das mal so zu formulieren. Also man kann auch, wenn man das rechtzeitig anpackt und überlegt anpackt, auch Kosten sparen. Das sollte man nicht unterschätzen. Genau.
Super. Herzlichen Dank, Volkmar. Herzlichen Dank, Markus, für eure Zeit und diesen sehr spannenden Einblick. Ich würde mich freuen, wenn wir uns das ein oder andere Mal zu vielleicht noch anderen Themen treffen. Die Volkmar Helfrecht AG hat ja, na die Helfrecht AG, Volkmar Helfrecht sage ich jetzt schon, aber die Helfrecht AG hat einiges zu bieten, ja, sehr viele spannende Themen. So weit ging die Nachfolge dann nicht. Ne?
Genau. Immer noch ein großes Team hier. Genau, danke dir. Ja, ich wünsche euch vor allem auch viel Erfolg, denn irgendwann wird auch Nachfolge euer Thema sein, auch wenn ihr dann auch lange warten müsst. Aber wer weiß, ne? Manchmal geht es ja schneller, als man denkt. Wünsche euch da auch viel, viel Freude und viel Erfolg und würde mich freuen, wenn ich mal wieder in euren Podcast eingeladen werde. Das würde mich sehr freuen. Und Dankeschön. Danke Christoph, danke Markus, danke, dass ich dabei sein durfte.
Sehr gerne. Alles Gute, bis bald.
Bis genau. Bald. Danke, ciao.
Vielen Dank, dass Sie uns zugehört haben. Alle Informationen zur Episode finden Sie in den Shownotes. Wir freuen uns, wenn Sie einen Kommentar oder Like da lassen, um uns zu unterstützen. Gern können Sie diesen Podcast auch abonnieren. Bei Fragen zum Inhalt oder wenn Sie selbst mit dabei sein möchten, dann melden Sie sich einfach bei uns. Bis zum nächsten Mal, Christoph und Markus.